Ich möchte gern was weitergeben, was wir heute früh so vor der Aufwachzeit irgendwie so kurz vor Augen stand. Und zwar die Frage, was braucht es, damit Gott etwas in der Hand hat, woraus er eine Gemeinde formen und bauen kann. So wie Gott bei der Schöpfung Erde gebraucht hat, um einen Menschen zu schaffen, braucht Gott ein Material, um eine Gemeinde zu schaffen. Er braucht eine Substanz, aus der er das macht. Er braucht Menschen, aus denen er eine Gemeinde formt. Und ich hatte da so vor Augen, es gibt ja, wir Menschen auf natürlichem Weg oder davon abgesehen, dass wir von Gott geschaffen sind, findet das so statt, dass eine Eizelle befruchtet wird und dann so ein Mensch wächst. Und dazu braucht es eine Sache, es braucht eine Eizelle und es braucht einen Samen, der diese Eizelle befruchtet. Und wie, war für mich die Frage, können wir in dem Zustand einer Eizelle sein, die Gott befruchtet mit seiner Idee, mit seinem Geist, die dann in sich das trägt, woraus Gott das wachsen lässt, was er sich vorgestellt hat. Die Eizelle in sich hat die Informationen nicht, aber die ist die Grundsubstanz, aus der das entsteht. Und die Erbinformation, die dazugehört, damit was wachsen kann, kommt halt durch den Samen dazu. So, und wenn dann diese Erbinformation miteinander verschmolzen ist, dann hat diese Eizelle den Code, ein lebendiger Mensch zu sein. Und wie kann es geschehen, dass eine Gruppe von Menschen diese Erbinformation in sich trägt, die zu einem Leib Christi führt? Und da ist mir dieses Wort eingefallen oder aufgegangen, was der Andreas Mittelbach schon gewährt hat vorhin, als Petrus gepredigt hatte. Zu Pfingsten, zum ersten Pfingsten, passierte etwas, wo im Wort Gottes berichtet wird, es drang ihnen durchs Herz. Und sie sagten daraufhin, als Folge davon, was sollen wir jetzt tun, ihr Brüder? Und ich glaube, eine Gruppe von Menschen, die mit dieser Frage vor Gott beständig lebt, Herr, wie willst du, dass wir gehen sollen, was sollen wir tun? Wir wollen mehr von dir, wir wollen mehr Offenbarung von dir. Mach du etwas aus uns, die in dieser Haltung und auch in diesem Warten können, dass bis Gott etwas tut, vor Gott lebt. In so eine Gruppe Menschen kann Gott so eine Erbinformation geben, die dazu führt, dass sie ein lebendiger Organismus werden, der gesund aufwächst. Dadurch kann, weil auch unsere eigene Erfahrung ist, wir haben nicht planen können, Gemeinde zu werden. Das Einzige, wo ich sehe, was auf unserer Seite war in einer erwartenden Bereitschaft, zusammenzukommen, Gott anzubeten, ihn zu loben, für die Anliegen zu beten, die wir auf dem Herzen hatten. Und wie das auch der Frank gestern schon gesagt hat, zu sagen, Herr, wir wollen mehr von dir, wir wollen weiter wachsen in deinen Plänen, ohne dass uns das bewusst sein konnte zu der damaligen Zeit, was das bedeuten würde. Aber ich glaube, das war diese empfängnisbereite Eizelle im Bild gesprochen, in die Gott diese Informationen reingeben konnte, dort etwas zu schaffen, etwas anfangen zu lassen, was wächst, was von ihm aus wächst. Und so glaube ich, dass das so diese, wenn wir etwas tun wollen, können wir etwas dafür tun, dass Gott eine Gemeinde baut, die aus dem Himmel geboren ist, indem wir im übertragenen Bild gesprochen, sowas sind wie eine empfängnisbereite Eizelle, die einfach in einer Erwartung auf ihn ist und nicht auf eine bestimmte Form oder auf einen bestimmten Weg. Und so wie auch diese Eizelle am Anfang momentan erstmal ungeformt wuchert, wächst, sich teilt, zu einem menschlich gesprochen Klumpen heranwächst oder wie es im Psalm 139 steht, mein Ungeformtes sah in deine Augen. Als noch keine Kontur zu erkennen war, war das Wachstum schon da. Und wenn wir versuchen würden, dieses Stadium des Ungeformten zu überspringen, würden wir nie ein lebendiger Organismus sein, sondern würden eine Plastepuppe sein. Wenn wir versuchen würden, etwas zu formen, was so aussieht wie der lebendige Organismus, ohne dass es aus einer lebendigen Zelle geboren ist, bringen wir hin, eine Puppe zu konstruieren, aber keinen lebendigen Organismus. Und das, glaube ich, es gibt ein übernatürliches Ding im Gemeindewerden, was nicht menschlich erzeugbar ist. Und unsere Möglichkeit, was dazu beizutragen ist, empfängnisbereit zu sein für das, was Gott vom Himmel her geboren lassen werden möchte. Komplizierter Satz. Okay. Also ich habe schon am Satzanfang gemerkt, dass es nicht gut ausgeht. Okay.
Also ob ich so einen Satz hinkriege, weiß ich nicht, du. Gut, ihr lieben Geschwister. Also irgendwie wird das jetzt, das was hier zu diesem Workshop geschehen sollte, zumindest zum Teil, Gemeindewachstum, ganz allgemein, glaube ich, dass Gemeindewachstum nicht kommt über die, denke ich, den meisten von uns bekannten Aktivitäten. Und dieser allseits latente Druck, wir müssen die Ungläubigen bekehren und wir müssen nach draußen gehen. Und oft hörte ich so den Vorwurf, ja, die Gemeinden drehen sich nur um sich und es geht doch um die Unerretteten draußen. Und wenn man dann als Gemeinde nicht ständig Unerrettete retten kann, dann ist das immer irgendwie offen, ja, wie geht das dann? Und war für mich immer auch ein bisschen mit so einem dumpfen Gefühl verbunden. In der Apostelgeschichte kann ich sehen, dass die Gemeinde verstanden hatte, dass sie eine Wohnung ist für Gott. Das haben wir klar geschrieben, hat Hartwig gepredigt. Die Schriftstelle dazu ist Epheser 2,22. Gemeinde ist dazu da, eine Behausung Gottes im Geist zu sein, eine Wohnung für ihn. Wenn wir uns da noch ausstrecken, dann wird der Herr auch kommen. Das ist weniger davon abhängig, ob wir viel oder wenig verstehen oder ob wir viele oder wenige Fehler machen. Das ist ganz massiv abhängig von unserer Haltung. Wie es überhaupt im Gemeindebau vorrangig um Haltung geht und aus dem weit untergeordnet um Fähigkeiten oder um Dinge gut machen können oder nicht. Und Apostelgeschichte können wir sehen, dass Gott der Gemeinde hinzutat, die gerettet wurden. Und ich glaube, dass Gott heute auf der Suche ist nach Gruppen, wo er dazu tun kann. Und wir lösen unser nicht vorhandenes Gemeindewachstum oder unser ganz kleines Gemeindewachstum nicht damit, dass wir Aktivitäten nach außen starten, wenn wir noch nicht selber Gott wirklich in unserer Mitte haben. Was Frank auch erwähnte, dieses Beispiel, damals uns dieser Bruder fragte, wenn sich hier Leute bekehrt hätten, was wollt ihr ihnen geben? Was auch für mich in einem Augenblick unsere geistliche Armut offenbart hat. Also, in der Phase, wo wir sind, ist es, glaube ich, gut, wir konzentrieren uns darauf, dass wir Wohnung sind für Gott. Der Sinn unseres Zusammenkommens besteht darin, ihm zu dienen, seinen Namen groß zu machen, Bekenntnis abzulegen, dass es aus unserem Mund kommt, dass er der Herr ist, dass er stark ist, dass er mächtig ist. Und das ist etwas, was dem Herrn gefällt, was ihn berührt und er kommt in diese Versammlungen. Und wenn er in eine Versammlung kommt, dann werden die Versammlungen anziehend für alle Arten von Menschen. Ohne unsere komplizierten Evangelisationsprogramme. Und in der Apostelgeschichte steht es so, dass der Herr Menschen dazu tat. Und das erleben wir in einem ganz, ganz kleinen Maße. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass wir in einem bestimmten Maße Gegenwart Gottes in den Versammlungen haben. Weil wenn der Herr da ist, auch bei den Aspekten, wo Überführung ist und wo Gott auch seinen Finger auf Dinge legt, ist es immer schön. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, richtig knackige Atheisten können das alles nicht einordnen, aber sie lieben es, wenn in Sprachen gesungen wird. Und sie haben ein echtes Empfinden, ob Gott da ist oder nicht. Wir hatten eine Familie jetzt in der Gemeinde, damals kam der Mann so als Gast und er war ganz stark in so Kampfsportarten verflochten und war auch in seiner ganzen Person voller Gewalt und voller Zorn, auch von seiner Geschichte her. Und er hat es später mal erzählt, als ich im Gottesdienst saß, was er da alles gemacht hat, das habe ich alles nicht verstanden. Aber als ihr in diesen Sprachen gesungen habt, das war's. Und da wusste ich, hier muss ich wieder her. Also es ist tatsächlich eine absolute Lüge, dass das Anwenden von Geistesgaben Ungläubige abstößt oder abschreckt. Das ist einfach nicht wahr. Das schreckt nur Menschen ab, die über Jahre mit Lügen geimpft wurden und die über Jahre bösartige Bücher über den Heiligen Geist gelesen haben. Also wir sind eine Behausung für Gott, das ist unser Ziel. Und je stärker wir uns darauf konzentrieren, dass es um ihn geht, umso leichter und besser kann Gott zur Gemeinde hinzutun. Und worum es mir heute ein Stück geht, ist, wie kann das funktionieren, dass Menschen zur Gemeinde dazukommen, mit denen wir dann auch in diesen Bündnisbeziehungen zusammen nachfolgen können. Und das war ja vorhin schon zum Teil bei den Fragen mit dabei. Wir haben das am Anfang nicht so gelebt und wussten das auch nicht. Und das hat uns den Preis gekostet, dass wir sehr viele Schwierigkeiten hatten in den Beziehungen in der Gemeinde. Ärger, Zerwürfnisse, Zorn, schlecht übereinander reden, hinterm Rücken reden. Leute sind gekommen, haben Positionen beansprucht. Wir sind jetzt hier das Lobpreisteam. Wir waren schon immer ein Lobpreisteam. Wir waren da schon in den Gemeinden, wo wir früher waren. Und das sind wir jetzt hier auch. Und da haben wir viel mitgemacht. Leute haben auch die Gemeinde wieder verlassen. Und die Tür krachte dann mit dem Vorwurf zu, ihr habt alle keine Liebe. Und hier kümmert sich ja überhaupt keiner um mich. Weiß nicht, ob ihr auch schon mal den Vorwurf gehört habt, dass ihr lieblos seid. Und dass ihr euch ja nicht kümmert. Also wir haben den Vorwurf oft gehört von den Leuten, wo wir uns ganz massiv und ganz gewaltig gekümmert hatten. Und dann hat Gott uns das Geschenk, auch durch Hartwig, durch Siegfried, es braucht etwas, bevor wir dann in einer Jüngerschaftsgruppe zusammen sind, bevor wir in diesen Beziehungen überhaupt leben können. Und also wir nennen das so unsere vier Grundsäulen, die wir die Menschen lehren und verbunden mit der Lehre darüber auch vor die Entscheidung stellen, dort konkrete Schritte zu gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir nennen es Intensivkurs oder E-Kurs, das kann auch anders heißen. Wir brauchen ein Instrument und das muss sich dann jede Gruppe oder entstehende Gemeinde auch wirklich vom Herrn geben lassen, wie das konkret aussehen soll. Aber wir brauchen ein Instrument, dass die Leute, die dazukommen von außen, dieselben Standards, dieselben Werte haben wie wir. Und es gibt Dinge vom Wort her, die sind nicht verhandelbar. Da gibt es keine Spielräume. Da sind wir klar, wie die zu sein haben. Und da gibt es Dinge, da hat Jesus keine Abstriche gemacht und Apostel auch nicht. Und dann machen wir das auch nicht. Auch wenn das den Strömungen oder der Mode oder der öffentlichen Meinung irgendwie widerspricht, sollen wir da so klar sein, wie es die Apostel auch waren. Und die erste Säule oder die erste Grundlage ist eben, ich nenne es mal die neue Geburt oder Bekehrung oder Wiedergeburt. Unsere Gemeinde ist über die letzten Jahre zum größeren Teil gewachsen mit Leuten, die aus kirchlichen, religiösen Hintergründen kommen, aus traditionellen Kirchen, wo es immer weniger um Gott geht, wo die Zustände so waren, dass man da nicht mehr Jesus nachfolgen kann, wie auch immer. Und dazu würde ich euch sehr ermutigen, ganz egal, wenn jemand zu eurer Gruppe oder Gemeinde dazukommt, wie lange die Person gläubig ist oder was die für Sachen vorweisen kann oder welche Dienste die Leute schon getan haben, völlig unbedeutend dieser Tatsache müsst ihr nachfragen und herausfinden, sind diese Leute tatsächlich von Neuem geboren? Weil es gibt ganz viele falsche Lehren, wie man Christ wird. In unserer Region ist es sehr verbreitet und es wurde auch zu DDR-Zeiten auf dieser Art evangelisiert, dass man Jesus in sein Leben aufnehmen kann, was die eine Seite der Wahrheit ist. Die andere Seite der Wahrheit, die unbedingt dazukommen muss, dass dann Jesus auch unser Herr ist, die wurde vergessen. Und wir haben eine Menge Christen in unserer Region, die haben Jesus auf ihr Regal gestellt, neben all den anderen wichtigen Dingen. Und vielleicht kann man ja Jesus helfen, und wenn der Evangelist sagt, Jesus will mich heilen und Jesus will mir auch helfen, aus meinen finanziellen Problemen zu kommen, okay, versuche es mal. Also die andere Seite dieser Wahrheit, das von neuem geboren bedeutet, mein alter Mensch stirbt, ganz konkret mein Eigenwillen, mein unabhängig sein wollen, alles, was die alte Natur so ausmacht, das sündigen wollen, das muss sterben. Und jetzt ist Jesus nicht nur mein Erlöser, sondern auch mein Herr, mein König. Jetzt ist er der Chef. Was bedeutet, jetzt ist das, was in diesem Buch steht, für mich verbindlich. Das muss unbedingt gelehrt werden und alle Leute müssen hier einen Schritt gehen. Aus unserer Erfahrung heraus, es sind Leute zu uns gekommen, die wirklich über 30 Jahre in Kirchgemeinden waren, die in überregionalen Diensten gedient haben und die nach dieser Lehre gesagt haben, wir sind eigentlich nicht von neuem geboren. Das haben wir noch nie gehört. Also habt den Mut, diese Grundlagen müssen gelehrt werden und das immer wieder. Auch wenn man da so als Leitung manchmal denkt, das ist ja wirklich der Ohrschleim, das muss doch allen klar sein. Wir haben festgestellt, dass das in den seltensten Fällen klar war. Es ist, hätte ich vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten, auf welche wundersame Weise Leute Christen wurden und sich für Christen halten. Und was man da für Geschichten hört, wo was mit von neuem Geborensein, wie Jesus das meint, überhaupt nichts zu tun hat. Also der Start hier ist absolut bedeutungsvoll, weil alles, was wir schon vorhin gesprochen hatten, Jüngerschaft, sich unterordnen können, sich demütigen können, sich etwas sagen lassen, nicht mehr der Meinung zu sein, nur ich habe immer recht und ich habe nur das volle Bild. Das fängt hier an. Ich glaube, dass es in vielen Gemeinden Schwierigkeiten gibt, weil Menschen in Gemeinden sitzen und auch dienen, die nicht von neuem geboren sind im Sinne der Heiligen Schrift. Also es ist nicht ausreichend, dass Leute irgendwann mal gesagt haben, ja, also das mit dem Gott und dem Jesus, das halte ich schon für möglich so. Das kann ich schon auch so sehen. Es muss dieses übernatürliche Erlebnis stattgefunden haben. Ich kapituliere, ich erkenne, ohne Jesus bin ich verloren. Und ohne ihn habe ich nur das Verderben vor mir als Zukunft, die Hölle. Und es muss dieses übernatürliche Ding geschehen, dass jemand wirklich von Neuem geboren wird. Also das ist immer in unseren Grundkursen die erste Einheit. Und wenn wir mit Leuten, die dazukommen, so arbeiten, dann ist das immer damit verbunden, dass wir sie vor die Entscheidung stellen, willst du das, entscheide dich. Also nicht nur die Predigt oder die Lehre anbieten, sondern, das war für uns mal oder für mich auch sehr bedeutungsvoll, dass wir den Mut haben, Fragen zu stellen. Am Anfang sind wir da immer erschaudert, wenn die Leute so vorweisen könnten, was sie da für Dienste schon getan haben und welchen Werken sie mitgearbeitet haben. Und später stellte sich heraus, dass solche elementaren Dinge nicht klar waren. Haben wir vorhin die Schriftstellen dazu gehabt? Petrus hat als erstes gesagt, tut Buße. Diese totale Umkehr zu Jesus. Und selbst wenn jemand sagt, er war schon 30 Jahre gläubig und hat Gemeinden irgendwie besucht und erkennt dann nach der Lehre, da fehlt mir noch was, ja, dann lass uns jetzt beten, dann soll das jetzt geschehen. Also unser Grundkurs hat dieses Muster, Lehre und dann Handeln. Und nicht, wenn es dir beliebt, so in 1, 2, 3 Jahren, wenn du da vielleicht auch ein inneres Ja gefunden hast, dann kannst du mich einmal ganz im Geheimen ansprechen. Jesus hat eindeutig gesagt, was man tun muss, um ins Reich Gottes zu kommen. Man muss von Neuem geboren werden. Das ist die Bedingung. Erster Schritt. Denke ich, muss ich jetzt nicht weiter ausholen. Das zweite ist die Wassertaufe. Also ich stelle fest, auch wenn ich in anderen Orten diene, dass man die Wassertaufe irgendwie versucht, in die Ecke von Bedeutungslosigkeit zu bringen. Und weil man es auch müde ist, darüber zu streiten und weil die Volkskirchen einfach eine absolut finstere Irrlehre darüber verbreiten und Menschen da echt unter einen Fluch bringen und sie als Baby beträufeln. Und ich bin heute mehr denn je überzeugt, dass diese Kindertaufe wirklich einen Fluch nach sich zieht. Und was da geschieht, ist geistlicher Betrug, dass man Leuten einredet, sie wären gerettet und sind es nicht. Und ich kann mir keinen schlimmeren Betrug vorstellen als diesen, weil es ja immerhin um eine Ewigkeit geht und nicht, wir haben mal 5.000 Euro irgendwo angelegt und die sind jetzt weg. Wassertaufe war für die Apostel absolut entscheidend. Wir haben zwei Passagen in der Apostelgeschichte. Ich kann euch jetzt die Schriftstellen nicht sofort nennen, weil ich darauf nicht vorbereitet war. Es gibt die Begebenheit mit dem Apollos, glaube ich, wo dann Aquila und Priscilla ihn zur Seite nehmen und ihnen den Weg des Herrn genauer erklärten. Weil er war nur mit der Taufe des Johannes getauft. Ich glaube, dass die Taufe des Johannes von hoher Qualität war, weil es war eine Taufe zur Buße. Und trotzdem haben die Leute, die dann die Lehre von Jesus verstanden hatten, darauf gedrungen, dass man sich taufen lässt auf dem Namen Jesus. Apostelgeschichte 19 gibt es diese Passage. Und dann kommt kurz danach diese Begebenheit zwischen Paulus und Leuten, die auch die Taufe des Johannes hatten und die auch vom Heiligen Geist noch nichts gehört hatten. Und da können wir auch sehen, Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Das ist eine Frage, die wir jeder Person stellen müssen, die zu unserer Gruppe kommt. Und Paulus hat sich das nicht geschämt zu fragen und sie sagten, nein, wir haben nicht mal gehört, dass er da ist. Und dann hat Paulus ihnen das erklärt, sie wurden ordentlich getauft und dann hat er ihnen die Hand aufgelegt und sie empfingen den Heiligen Geist. Und so tun wir das auch. Also die Wassertaufe ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sie dokumentiert und diese neue Geburt vollständig macht. Eine neue Geburt ohne die Wassertaufe ist nicht vollständig. Und also wir sind immer, immer und immer wieder mit diesem Thema konfrontiert, weil eben auch ständig neue Leute kommen. Und immer an dieser Frage fädelt sich das auf, ja, meine Verwandtschaft. Und dann werde ich enterbt. Und da kann ich mich in meinem Dorf gar nicht mehr sehen lassen. Auf keinen Fall werden wir hier Kompromisse machen. Und wenn jemand dafür wirklich leidet, dass er sich richtig taufen lässt, dann ist das ein Leiden um Jesu Willen. Und die Bibel sagt, dass wir darüber froh sein sollen. Also das halte ich für einen echten Trick aus der Hölle, dass die Wassertaufe als Lehrfrage an die Seite geschoben wird, nach dem Motto, wir wollen uns ja nicht streiten und mit der Taufe, wir wollen doch nicht so uns über Lehrfragen entzweien. Taufe ist keine Lehrfrage, Taufe ist fundamental wichtig bei Gemeindebau. Wir sehen das, die Bilder im Alten Testament, Auszug aus Ägypten. Die Armee des Pharao ist in dem Meer ertrunken. Und das ist das, was vorhin Andreas erwähnt hat. Die Macht der Sünde ist gebrochen, wenn wir uns taufen lassen. Das heißt, durch die Wassertaufe sind wir in der Position, über Sünde siegen zu können. Und das den Menschen vorzuenthalten, wäre frevelhaft. Also völlig egal, was unsere christliche Abendlandprägung ist, völlig egal, was Volkskirchen da behaupten und wo sie Dinge für sich beanspruchen, was eine Unverschämtheit ist. Wir stehen auf der Grundlage des Wortes. Wir zahlen da bei uns einen hohen Preis dafür, aber es lohnt sich und jeder lässt sich taufen. Und was da als Baby vorher geschah oder nicht geschah, ist bedeutungslos. Und ich beobachte das mit Schmerz, dass zunehmend freie Gemeinden, um anerkannt zu sein, um nicht als Sekte zu gelten, um nicht als Störenfried zu gelten, an dieser Stelle hier anfangen, Kompromisse zu machen. Aber da die Apostel das nicht getan haben, tun wir das auch nicht. Und die Apostel sind diese beiden Begebenheiten. Und wie gesagt, die hatten die Taufe des Johannes. Das ist für mich eine viel höhere Qualität als diese Babybesprengelung. Und trotzdem ließen sie sich taufen auf den Namen Jesu. Also Wassertaufe ganz wichtig und zentral. Darüber lernen wir. Und danach dürfen sich alle entscheiden, sich taufen zu lassen. Danke. Also für Petrus war das keine Frage. Und wie es Andreas erwähnt hat, kurz nachdem die Masse geschrien hatte, kreuzigt ihn, war das ein viel höherer Preis, sich dann in dieser Gesellschaft, die Jesus derartig gehasst hat am Ende, auf diesen Namen taufen zu lassen. Das ist kein Vergleich, was das für sie bedeutete, als was es vielleicht für manch einen von uns heute bedeutet. Also bitte macht dort keine Umwege. Das Thema Taufe ist eines der leicht verständlichsten im Wort und am eindeutigsten formuliert, und darüber gibt es keine anderen Auslegemöglichkeiten. Und kann das studieren, die beiden klassischen Begebenheiten, Haus des Cornelius und das Haus des Kerkermeisters. Ja, er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Wenn er die beiden Geschichten genau studiert, dann können wir sehen, dass genau die beiden Begebenheiten belegen, dass dort nie und nimmer ein Kleinkind dabei war. Weil in beiden Begebenheiten können wir nachlesen, dass sie das Wort hörten, auf das Wort reagierten, also es verstanden, dass sie im Heiligen Geist empfingen und sich dann auch taufen ließen. Also gerade die beiden Geschichten können überhaupt nicht dafür herhalten, dass Säuglinge oder Kleinkinder getauft wurden. Absolut ausgeschlossen. Aber das kann man Satz für Satz lesen und die Geschichten passen da ziemlich übereinander. Also Wassertaufe ist der zweite Pfeiler und die Hüllen sind aber fest. Unsere dritte Säule ist die Taufe im Heiligen Geist. Erfahrungsgemäß gibt es da auch viele Lügengebäude, viele Festungen in den Leuten. Wer aus so traditionellen Hintergründen kommt, hat in der Regel ein tiefes Misstrauen zu diesem Thema. Und da braucht es Lehre, dass der Heilige Geist eine Person ist, wozu er gesandt ist und so weiter. Und das vierte, was für uns von gleicher Bedeutung ist wie die anderen drei, ist das Beten in anderen Sprachen. Also wenn man das Wort aufmerksam studiert, dann gehört das zum Standard eines Gläubigen, neutestamentlich Gläubigen. Und wir sagen immer, wenn wir die vier Säulen etabliert haben, alle Leute sind von neuem geboren, untergetaucht im Wasser, haben den Heiligen Geist empfangen und beten in anderen Sprachen, dann sind wir am Start. Dann sind wir nicht am Ziel und können uns zurücklehnen und jetzt ist alles fertig. Hier angekommen, kann jemand in eine Gemeinde aufgenommen werden. Also das Beten in anderen Sprachen, glaube ich, ist sehr bedeutungsvoll. Paulus sagt, dass er selber sehr viel in Sprachen betet. Formuliert das so, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Paulus sagt, dass er das will, dass alle in Sprachen beten. Und diese ganze Diffamierung über diese Geistesgabe und die ganzen theologischen Abhandlungen von Leuten, die gar keinen Heiligen Geist haben, das sind alles lauter Lügen. Und wir zumindest konnten feststellen, dass das mächtig etabliert wurde unter den Christen. Und mit diesen Lügen müssen wir aufräumen, wenn wir Gemeinde bauen wollen nach dem Neuen Testament. Warum bestehen wir darauf, dass alle in Sprachen beten? Die Bibel sagt, dass das etwas ist, womit wir uns selbst auferbauen. Und das ist sehr zentral. Wir alle brauchen das. Und damit schaffen wir die Voraussetzungen für den einzelnen Gläubigen, dass er selber sich auferbauen kann und damit als gestärkter oder reifer Gläubiger eben in der Gemeinde sein kann. Von daher, wenn das erreicht ist, dann sind wir am Ziel und dann können Menschen in die Gemeinde aufgenommen werden. Bei all dem bauen wir eine Strücke auf und zwingen Menschen zu etwas oder nicht zu etwas, was sie nicht wollen, sondern wir legen vor, das sagt das Wort, und das ist, wie wir Jesus folgen, weil wir das so in dem Wort finden. Und die Leute haben dann die Wahl zu sagen, das will ich oder das will ich nicht. Aber eins von beiden müssen sie sagen. Zu eins von beiden müssen sie finden. Also da geht nicht mehr, ich muss mal sehen und das hat mir der Herr noch nicht gezeigt. Wir kommen an einen Punkt über ungefähr ein Dreivierteljahr, wo diese Dinge klar sein sollen. Und wenn jemand sagt, kann ich überhaupt nicht sehen, das gilt für mich nicht, ich will das anders, ich habe da meine Philosophie, dann ist das der Punkt, wo wir uns verabschieden. Also immer dann, wenn wir das verlassen, was wir im Wort lesen, wie Menschen zur Gemeinde kommen und worauf die Apostel großen Wert legen, wenn wir das verlassen, dann machen wir uns selbst Probleme. Und dann haben wir die Schwierigkeiten in der Gemeinde. Also es werden noch einige andere Themen im E-Kurs gelehrt. Umgang mit Geld, wie arbeitet ein Christ, Ehe, Kindererziehung, Heilung und Befreiung. Das kommt dann immer darauf an, welche Leute sitzen in dem E-Kurs gerade, welche Themen sind da besonders wichtig. Da gibt es auch nicht einen starren oder festen Lehrplan. Wir wurden da oft auch nach Unterlagen gefragt. Das fließt aber alles und da ist auch nicht ein E-Kurs wie der andere. Aber diese vier Dinge müssen immer kommen. Und Taufe im Heiligen Geist und das Beten in anderen Sprachen hängt da sehr eng zusammen. Ich bin überzeugt, dass eine Taufe im Heiligen Geist dann vollständig ist, wenn die Person in anderen Sprachen betet. Also das ist wie, wenn ein Glas sich mit Wasser füllt. Wenn es dann überläuft, dann ist es voll. Und das Überlaufen, wenn man ein Glas mit Wasser füllt, äußert sich dann in dem Beten in anderen Sprachen. Und nach dieser Lehreinheit zu diesem Thema machen wir eine kurze Pause und bieten dann den Teilnehmern an, wer das von euch möchte, wer sagt, ich will den Heiligen Geist empfangen und wer noch nicht in Sprachen betet, kann jetzt zurückbleiben. Und dann beten wir jetzt darum. Und dann kommt der Heilige Geist und die Leute beten in Sprachen. Das ist also auch sehr, sehr einfach. Und wenn wir auf der Spur bleiben, die dem Herrn gefällt, ist der Herr auch immer da. Also mir ist es immer wieder mulmig bei der Aktion. Es drängt sich immer wieder so die Frage, auf was ist, wenn er jetzt nicht kommt. Da haben wir eine Stunde lang behauptet, dass er kommt, und jetzt kommt er doch nicht, aber er kam jedes Mal. Das ist immer wieder spannend schon, ne? Und dann geben wir da auch praktische Anleitungen, wie geht das mit dem in Sprachen beten, Mund aufmachen, Stimme geben, und es dürfen da auch Fehler gemacht werden. Also Leute sind durch diesen Kurs durch und haben dann auch Zeit gehabt, über Dinge nachzudenken und das Bild zu erfassen, was wollen wir als Gemeinde, was sind unsere Werte, unsere Ziele, unsere Visionen. Und nach dieser Zeit kann man dann auch entscheiden, ich will hier sein oder das ist nichts für mich. Und die Entscheidung kommt dann so am Ende von diesem E-Kurs. Und damit, mal salopp ausgedrückt, kommen dann die Guten in die Hausgruppen. Also das Entscheidende in diesem ganzen E-Kurs-Prozess ist nicht, die Leute dürfen dann nichts mehr falsch machen und die müssen in allen Bereichen alles im Griff haben und die müssen ihr Leben auf der Reihe haben, das muss alles super sein. Darum geht es überhaupt nicht. Der Schwerpunkt liegt darauf, dass eine Haltung kommt in den Herzen von ich will lernen, ich will das Leben, was hier in diesem Buch steht, ich will Jesus gefallen. Es geht um Haltung in der Gemeinde. Und wir alle haben Konflikte hinter uns und verschiedenste Gemeinde-Crashs oder Spaltungen. Und die haben ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Aber wenn man das durchdenkt bis auf den Grund, dann ist der Ursprung jedes Konflikts ist immer Stolz. Immer. Du wirst immer irgendwann dahin kommen, dass Stolz der Auslöser war für das, was dann Zerstörung angerichtet hat. Vielleicht noch ein Wort dazu. Wie kommen jetzt Leute dazu? Also wir erleben es so, dass Leute als Gäste zu den Gottesdiensten kommen, die auch öffentlich sind. Und da kann man sich reinsetzen und wieder gehen. Und wir vermeiden das auch, neue Leute sofort anzusprechen. Zum einen habe ich das vor Jahren als sehr unangenehm empfunden, als ich mal in einer anderen Gemeinde war, dass man sich da auf mich stürzte wie so Frischfleisch, was jetzt unbedingt hier, wo kommst du her, bist du Christ, ja, nein. Und zum anderen haben uns eine Menge Leute, die inzwischen zu uns gehören, das Feedback gegeben, dass sie froh waren, erstmal drin sitzen zu können, ohne dass man sie sofort an der Angel hatte und sie Rede und Antwort stehen mussten. Also in einer größeren Gemeinde ist das so ein bisschen Anonymität, dass man halt in Gottesdienst kommen kann und auch wieder gehen kann. Und irgendwie scheint das gar nicht so schlecht zu sein. Bei uns ist dann so der Büchertisch so der Ort, wo so die ersten Gespräche beginnen. Also Leute kommen über eine gewisse Zeit als Gäste und entschließen sich irgendwann oder kommen zu dem Punkt, das ist eigentlich das, was ich will. Und dann gibt es irgendwann mal das erste Gespräch, wo Leute uns ansprechen, wir wollen gern hier dazugehören oder wie ist das hier oder wie macht ihr das? Und in dem ersten Gespräch erklären wir, dass wir niemanden sofort in die Gemeinde aufnehmen und dass wir Grundlagen lernen, dass wir eine Probezeit haben und dass in dieser Zeit wir uns gegenseitig kennenlernen. Also die Leute sollen uns kennenlernen und auch mal in den Momenten, wo es nicht so doll ist und so rosarot. Und wir wollen sie kennenlernen und wir sagen den Leuten auch von Anfang an, wir entscheiden, ob wir sie aufnehmen oder nicht. Am Anfang haben die Leute das entschieden und das kommt oft mit hochgeistlichen Kommentaren daher. Der Herr hat mir gezeigt, das ist jetzt meine Gemeinde. Heute antworten wir dann darauf, ja, dann wird uns das der Herr auch zeigen. Und also da gibt es so das erste aufklärende Gespräch und dann haben die Leute auch Zeit zu überlegen, ja, was Probezeit, nochmal Grundlagen. Ich bin 30 Jahre im Glauben, wieso brauche ich jetzt Grundlagen? Also schon da werden schon die ersten Dinge offenbar, wie jemand auf sowas reagiert. Und in der Regel ist es dann so, dass die Leute sagen, ja, das wollen wir. Und dann gibt es den Einstieg in diesen Kurs, das geht auch quer, also übers ganze Jahr. Und je nachdem, wann die Leute einsteigen, bleiben die dann in dem nächsten Kurs auch so lange, bis sie ungefähr durch das ganze Ding durchgegangen sind. Also es muss niemand warten, ein halbes, dreiviertel Jahr, bis der nächste Kurs anfängt oder so. Und dann wissen die Leute, sie können alle Veranstaltungen besuchen, sollen uns auch kennenlernen, auch unseren Gebetsabend. Und dieser Grundkurs oder E-Kursbesuch ist verbindlich. Also der Gestalt, dass es da nur Entschuldigungen gibt, ich bin auf Arbeit, ich habe Schicht oder ich liege krank im Bett. Aber wir waren nicht danach oder ich hatte keine Lust, das geht schon nicht mehr. Also das besprechen wir vorher, das ist verbindlich. Und in dem E-Kurs werden dann die Termine auch abgesprochen, dass das auch für die Leute, die in Schichten sind, so gut wie möglich irgendwie geht. Das sind wir auch relativ flexibel, gehen auf verschiedene Tage. Und wenn der Termin steht, steht der. Und einfach nicht kommen ohne vorherigen Anruf, mögen wir auch nicht. Also selbst wenn jemand dann wirklich was ganz, ganz Zwingendes und Ernstes hat und nicht kommen kann, erwarten wir, dass er da vorher anruft und Bescheid sagt, ich kann nicht kommen. Also Verbindlichkeit ist enorm wichtig im ganzen Gemeindebau. Wir sind kein 99-Cent-Laden, der irgendwas Billiges unter die Leute bringen muss. Ja, und in dieser Zeit lernen wir uns halt gegenseitig kennen. Außer, dass die Leute in die Hausgruppen gehen. Also in die Hausgruppen darf niemand kommen, der nicht in die Gemeinde gehört. Und dann nach dieser Zeit fällt in der Regel die Entscheidung, dass wir die Leute mit Freuden aufnehmen. Und oft ist es so, dass die Leute in der Zeit so reinwachsen, dass die Aufnahme nur noch eine Formsache ist. Also irgendwie, bei manchen haben wir es ganz vergessen, die aufzunehmen, weil irgendwie waren die da und die waren da. Und dann gibt es Gespräche, in welcher Hausgruppe. Also zum einen ist das ein Aspekt geografisch. Manche Leute fahren sehr weit und da gucken wir dann schon, wo sind Leute in der Nähe, dass nicht jemand gerade ganz im Osten wohnt und dann durch Zwickau durch Richtung Westen fahren muss oder umgekehrt. Oder es sind schon Beziehungen gewachsen zu bestimmten Leuten in der Gemeinde, dann gucken wir auch, ob das passt, dass dann die Leute, die dann neu in der Jupsgruppe kommen, dorthin kommen, wo sie schon zu Menschen Beziehungen haben. Oder wieder andere haben gesagt, ganz egal, bestimmt ihr, wo wir hingehen und wir gehen dahin. Also das ist irgendwie alles fließend, weil wir ja mit Menschen arbeiten und nicht mit Material. Und von daher gibt es in den Detailentscheidungen dann keine starren Gesetze oder Richtlinien. Es geht ja um Menschen. Aber hier weichen wir nicht davon ab. Und wir würden niemand in die Gemeinde aufnehmen, der kategorisch ablehnt, in anderen Sprachen zu beten. Also wer das nach unserer Lehre immer noch kategorisch ablehnt. Weil die Person käme dann in eine Hausgruppe und in der Hausgruppe wird leidenschaftlich in Sprachen gesungen. Dann sitzt einer drin, der das nicht ausstehen kann. Und dann geht das Argumentieren los und dann wird sich da in der Schrift hin und her mit Argumenten. Und das wollen wir nicht. Wir sehen das als schriftgemäßen Standard und deshalb sind die vier Grundsäulen ohne Diskussion. Das Erstaunliche ist, wenn man das so hört, müsste man ja meinen, darauf hat ja gar keiner Bock, da kommt ja überhaupt niemand. Na? Probezeit in der Gemeinde und so weiter. Aber seitdem wir das so tun, wächst die Gemeinde viel mehr als vorher. Erstaunlicherweise. Und ich bin immer wieder erstaunt, wo Gott Menschen herbringt, die... Und inzwischen hat sich das in der Region schon rumgesprochen. Also wir erwarten von den Leuten, die dann am Ende des Kurses auch klar entscheiden, das ist ja mein Platz, ich kann euch als meine Ältesten sehen, ich will hier hineingehören, ich will aufgenommen werden. Spätestens dann muss die Person aus allen anderen Gemeinden oder Denominationen ausgetreten sein. Also das ist die absolute Bedingung. Lohnsteuerkarte mit EV oder KT ist nicht. Ganz, ganz wichtig, wenn wir Gemeinde bauen nach dem Wort, müssen die Leute aus diesen religiösen Vereinigungen ausgetreten sein. Das ist eine absolute Bedingung. Also wir werden niemanden aufnehmen, der darauf beharrt oder besteht, ich will Mitglied bleiben in der oder in der Kirche. Ausgeschlossen. Das ist der ganze Bereich Gläubige aus unterschiedlichsten Hintergründen. Wenn richtig knackige Atheisten sich bekehren, dann läuft das parallel. Die brauchen diese Dinge, aber die sind sofort in der Hausgruppe von Anfang an. Weil richtig ungläubige Leute haben nicht über all die Themen falsche Lehren und falsche Ideen. Die sind total offen und die saugen das Richtige auf wie ein Schwamm und die brauchen von Anfang an die gute Gemeinschaft in der Hausgruppe. Und das Miteinander dort lehrt sie auch so viel, dass sie dort auch schnell wachsen. Und die Grundlagenlehre kommt natürlich dazu. Aber ich habe es leider wieder verblättert. Ich hatte vorhin eine Schriftstelle in Matthäus. Da gibt es mal eine Passage, wo Jesus das sagt. Das wird zuerst... Ah, ich habe es gefunden. Das ist Matthäus 10, ab Vers 5. Matthäus 10, ab Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also für uns hatte die Schriftstelle mal eine Bedeutung dahingehend, es gibt diesen Vorwurf, ja, ihr fischt in fremden Teichen. Und wir bekommen diesen Vorwurf von den Pastoren unserer Gegend, weil die Leute von ihnen zu uns kommen. Und irgendwie haben wir auch lange uns dafür irgendwie schlecht gefühlt. Obwohl wir niemand jetzt bewusst abgeworben hätten oder da in den Gemeinden Einladungen verschickt hätten, kommt alle zu uns. Aber an der Schriftstelle habe ich dann gesehen, irgendwie sind wir schon zuerst geschickt an den Leib Christi. Und wir haben inzwischen einen Zustand erreicht in unserem Land, denke ich, wo wir uns schon zuerst mit den Christen in unserer Region befassen müssen, die verschiedenste Dinge hinter sich haben und wo eine große Gemeindeverdrossenheit ist oder bis dahin, dass die Frustration oder die Verletzungen so groß sind, dass Leute sagen, Gemeinde ist nicht mehr. Brauchst du mir gar nicht mehr mitkommen. Also ich denke, wir sind zuerst an diese Leute geschickt, bevor wir ein wirkliches, glaubhaftes Zeugnis ablegen können vor der Welt. Von daher, natürlich ist das individuell, wie Gott einzelne Gruppen auch baut und leitet. Aber wenn es so ist, dass auch Christen von anderen Gruppen oder Gemeinden kommen, dann würde ich das nicht pauschal irgendwie ablehnen oder sagen, nein, geht ihr in eure Gemeinden, wir wollen nur Ungläubige hier. Wir wollen hier Christen nicht aus anderen Gemeinden. Also das würde ich so nicht tun, weil einfach in vielen Orten oder in vielen Gemeinden es nicht gut aussieht. und die Leute sind einfach hungrig und durstig und suchen nach geistlicher Nahrung. Und wenn wir einen Ort haben können, wo wir Nahrung haben, dann wollen wir diese Leute nicht zurückschicken und sagen, bleibt in eurem Hungerturm. Und Jesus sagt, es geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das sehe ich schon so als unsere erste Aufgabe. Aber da gilt es, über diese Themen biblisch zu lehren und dafür zu sorgen, dass es so geglaubt wird und dass da, wenn da falsche Meinungen waren, andere Ideen waren, dass Leute sagen, davon kehre ich um, ich stimme jetzt damit überein. Also das ist unsere heilige Pflicht, wenn wir Gemeinde bauen wollen und wir sind nicht bereit, über diese Punkte in Klarheit zu kommen mit den Leuten, dann wird es nicht funktionieren. Also das schafft gute Voraussetzungen, dass es dann in den Hausgruppen eben von dort ab weitergeht und dass man gemeinsam lebt und nachfolgt. Und dann kommen noch viele Stationen, wo Gott Veränderung bringt und wo Gott Dinge berührt und ans Licht bringt. Also unser Ziel ist nicht, dass im E-Kurs perfekte Menschen rauskommen. Aber diese vier Säulen müssen da sein. Das soll stehen. Und das macht auch großen Spaß. Und erstaunlicherweise ist das das, was die Leute suchen. Also wir haben einen ganz, ganz verschwindend kleinen Teil. Wir haben jetzt den 6. E-Kurs. Ne? Also läuft das jetzt 6 Jahre. Und die Leute, die während oder nach dem Kurs gesagt haben, nee, danke, wollen wir nicht machen, kannst du an 2 Händen abzählen, ne? Denke ich mal. Also ist minimal. Die überwältigende Mehrheit sagt, ja, das ist das, was ich will. Und der Heilige Geist ist da drin. Menschen verändern sich sehr stark in dieser Zeit. Menschen werden von Dingen frei, bekommen selber auch Offenbarungen. Ein wichtiges Lehrthema, das würde ich vielleicht nicht so als wie diese 4 Säulen sehen, ist, dass gelernt werden muss, dass jeder seine eigene Zeit mit Gott hat. Also was der Andreas erwähnt hat, dieses Menschen an Jesus binden. Das würde ich mal noch hier mit anfügen, diese persönliche Zeit mit Gott. Die Leute sollen und müssen lernen, selber Gottes Stimme zu hören, müssen lernen, mit Gott so Zeit zu verbringen oder auch mit dem Wort Gottes, dass da eine Interaktion stattfindet, dass sie aus der Schrift etwas herauslesen können, dass der Heilige Geist durch das geschriebene Wort zu ihnen sprechen kann. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Grundthema in unserem Grundkurs. Also das kann ich zur Ehre Gottes bezeugen. Das ist nicht, weil wir irgendwie fähiger wären oder besser wären. Aber seitdem wir das tun, hat das Ganze enorm Frucht. Wir hatten jetzt im neuen E-Kurs, wussten wir nicht, ob da noch stattfindet oder wie viele da Leute sein werden. Und jetzt sind es wieder über 20. Und es ist jedes Mal erstaunlich, wo Gott die Leute herholt, die dann da plötzlich wieder da sind. Und das ist schon irgendwie das, was die Bibel auch meint mit der Herr tat hinzu. Und eine Sache, das ist Jahre her, wo mehr Leute zu uns kommen wollten und zumindest dämmerte es mir, wenn die Leute zu uns jetzt kommen und all die Ideen, die die über Dinge haben, dann hier bei uns sind, dann wird es irgendwann im Chaos enden. Also das dämmerte mir schon. Und damals hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem, der sagte, es gibt tatsächlich Menschen, die Gott schickt in die Gemeinde und es gibt Menschen, die schickt der Teufel. Das hört sich vielleicht vom Moment krass an, aber das ist wirklich wahr. Und das wird sehr schnell offenbar in diesen Lehren. Und ich glaube, dass es für eine Leitung zu ihrer Verantwortung gehört, die Leute, die da sind, zu schützen vor Angriffen von außen, vor Menschen, die gerne streiten, die gerne diskutieren, die gerne Parteien anrichten. Das muss eine Leitung mit im Blick haben, dass die Jünger, die diese Haltung haben, ich lasse mich belehren und ich öffne mich und lebe in aufrichtigen Beziehungen, dass die einen Schutz haben, wo sie das tun können. Das war etwas, was wir vor Jahren versäumt haben. Und Leute sind gekommen und haben Leute von uns wirklich verletzt. Und da sind schreckliche Dinge geschehen. Und da bin ich heute dankbar dafür, dass Gott uns dahin gebracht hat, dass es da einen Schutz geben muss für die Leute, die da sind. Und ich glaube, das ist auch für jede Leitung, glaube ich, eine Herausforderung. Wir alle wollen ja gerne wachsen. Und ich glaube, Gott will das auch. Aber das darf nicht auf dem Thron sein. Das darf nicht unser Hauptziel sein. Das darf nicht unsere Antriebsfeder sein. Wir müssen wachsen. Wir müssen schnell viele Leute werden. Also ich habe einige Gemeinden gesehen in Russland, die wollten unbedingt schnell viele Leute werden. Und das endet im Chaos. Also Wachstum ist absoluter Wille Gottes, schon weil Jesus will, dass alle Menschen in so einem Ding wie Gemeinde sein können, in diesem Leib sein können, mit diesen Beziehungen, mit der Hilfe, mit der Liebe, die da regiert. Aber das ist nicht unsere Hauptmotivation als Leiter, sondern dass wir als Körperschaft eine Wohnung sind für Gott. Und dann macht das der Heilige Geist. Vielleicht mal bis hierher. Hast du noch was ergänzen? Ja.
Noch eine Sache möchte ich anfügen oder ja, ergänzen dazu, was der Axel gesagt hat, was mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist. Das, was uns verbindet in der Gemeinde und auch mit denen, die neu dazukommen, auch wenn sie noch gar nicht lange da sind, das ist in den allermeisten Fällen, dass jeder von uns mal zerbrochen ist. Dass jeder von uns mal an das absolute Ende gekommen ist, zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nichts mehr. Und es ist ja nur eigentlich unser menschlicher Stolz, immer was zu wissen. Und das ist das, was uns mit den Menschen verbindet, die zu uns kommen, beziehungsweise was die Menschen, die das nicht durchgemacht haben, aber trotzdem irgendwie auch jetzt vom Herrn wissen, dass sie kommen sollen, abstoßend macht, obwohl man das nie in Worte fasst und obwohl man dann nicht sagt, du bist komisch oder was, sagt keiner. Aber es ist doch im Herzen keine Verbundenheit dann da mit den Menschen, die wirklich in ihrem Herzen wissen, ich bin ans Ende gekommen und kapituliert haben vor Gott. Mit den Menschen kann man wirklich Gemeinde bauen und kann daher Gemeinde bauen. Und das ist ein echtes Kriterium. Und das kann geschehen sein, bevor die zu euch kommen und bevor die an die Tür klopfen. Das kann aber auch geschehen während dieser ganzen Prozesse, die in Gang kommen, wenn man eben über die Sachen lehrt, die über die es zu lernen geht. Viele sind dann wirklich ans Ende gekommen, wo sie gemerkt haben, ey, ich bin überhaupt noch nicht von Neuem geboren. Ich dachte aber, ich wär's. Aber das sind die Dinge, die muss der Heilige Geist offenbaren. Deswegen, E-Kurs oder wie auch immer ihr das nennen wollt, ist nicht eine Anhäufung von neuem Wissen, beziehungsweise wo sich dann jemand, der schon alles weiß, abwendet und sagt, weiß es schon, sondern es geht um eine Herzensveränderung. Es geht immer um eine Herzensveränderung. Es ist nie, die Leute auf den Wissensstand zu bringen, damit die dann genau dieselben Sichtweisen haben wie wir, damit wir dann so gehen können. Das ist ein ganz begrenzter Teil von dem. Das wirklich Wichtige ist, dass Herzen richtig verändert werden und veränderungsfähig werden für Gott. Und das ist eigentlich im Grunde genommen ein Prozess, wo wir Zeit unseres Lebens drin stehen bleiben sollen und müssen und werden. Und der mit dem E-Kurs nicht abgeschlossen ist oder so, da geht's erst richtig los dann. Und das ist ja auch gut so. Dann kommt ja auch Heilung und das alles in Gang.
Ich würde noch 1-2 Zitate anfügen, die uns in dieser Zeit wirklich geholfen haben. Und möglicherweise sind dem einen oder anderen die Zitate auch bekannt, weil wir die auch immer wieder mal genannt haben. Aber was uns mal sehr befreit hat, nachdem wir wirklich uns überlegt haben, ja Menschen irgendwie, wir sind ja Christen und wir wollen ja, dass alle Welt gerettet werden, dass alle Menschen gerettet werden und wir müssen doch irgendwie alle aufnehmen und die Nächstenliebe und das muss doch irgendwie alles sein. Und da ist mir mal in einer Lehre vom Hartwig etwas hängen geblieben, was wie so ein Kernsatz uns unendlich befreit hat. Er hat es mal fertiggebracht und da bin ich ihm heute noch dankbar zu sagen, die Gemeinde ist kein Platz für jedermann. Erstmal, die Gemeinde ist kein Platz für jedermann. Das hat mich erstmal für meinen ganzen humanistischen und menschenfreundlichen, ich will niemand zu nahe treten, es gibt Leute, die sind ausgeschlossen von Gemeinde. Und dann gibt es eine Definition, wo sich das festmacht. Und zwar, in die Gemeinde kann jeder kommen, wie er ist. Aber in einer Gemeinde kann keiner bleiben, wie er ist. Und wenn das nicht klar ist und wenn wir uns davor scheuen, dann wird's wirklich schwierig. Und ich habe auch, oder jeder von uns hat in diesem Entwicklung auch Prozesse durchgemacht. Ich für meine Person, mir fiel es immer schwer, die Leute auch zu konfrontieren und zu sagen, ja, wir haben Recht und das ist der Standard. Warum fällt das vielen von uns schwer zu sagen, ja, wir haben Recht, das ist Wort Gottes und das ist der Standard? Warum haben wir da oft Sorge, das so klar zu sagen? Weil wir Menschenfurcht haben und Angst haben, abgelehnt zu werden und alleine dazustehen. Deswegen gehen wir den Menschen entgegen und machen noch einen Kompromiss und noch einen Schritt Kompromiss und ziehen den Standard runter und sagen, ja, Gemeinde, na gut, geht vielleicht auch mit den 3 Punkten. Ja, sollen ja Leute zu uns kommen, vielleicht. Ja? Und irgendwo sind die Säulen dann ganz weg. Und da stellt sich für uns die Frage, was die Wahrheit aus diesem Wort oder unser Ansehen und das, was mit unserer Person zu tun hat. Am Ende ist das eine Selbstliebe, ein Eigen-Ich, die ganze Menschenfurcht. Hat was mit mir und meiner Person zu tun oder hat das was mit dem Wort Gottes zu tun? Und wenn wir in Zwickau alleine dastehen, das ist der Standard und da rücken wir keinen Millimeter weg. Ich möchte euch ein biblisches Beispiel noch geben, um das zu verdeutlichen, weil Andreas hat es gesagt, wir haben es immer wieder wiederholt. Wir bauen Gemeinde, wie Jesus baut. Wir wollen ihm ähnlicher werden und wir legen seine Maßstäbe an. Wenn er sagt, das ist aber hart oder wie könnt ihr nur, das wirkt doch dann schon langsam überheblich. Es gibt Grundstandards, die müssen wir abfragen, die müssen wir einhalten. Und Jesus hatte mal eine Begegnung mit einem äußerst gläubigen jungen Mann, der wirklich alles getan hat. Er hat die Gebote Gottes gehalten, der war freundlich zu den Menschen, der hat bestimmt Leute unterstützt, der hat vielleicht eine Firma gehabt und hat da alle möglichen Leute angestellt, damit ihnen Lohn und Brot kommen. Also irgendwie alles, was gut ist und richtig und vom Moralstandort High-End, hat er gemacht. Und solche Leute, wenn wir solche Leute in die Gemeinde kriegen, das wäre doch nur dumm, solche Leute wegzuschicken. Leute, die Geld haben, Leute, die einen hohen moralischen Standard haben. Das ist doch auch, Freunde, jetzt bleibt doch mal auf dem Teppich, solche Leute. Und Jesus hat einen Standard aufgerichtet. Jesus hat das anders formuliert, er hat gesagt, ein was fehlt dir. Gib weg, was dein Liebstes ist. Jesus hat auf das geschaut, weil er eben auch Herzen durchschauen konnte. Er hat auf etwas geschaut, was sagt, wenn du im Reich Gottes wirklich ein Jünger sein willst, dann ist das dein Wunderpunkt. Gib das weg, was das Liebste ist. Und er hat sich nicht blenden lassen von all dem, was da so Liebes, Gutes, Freundliches und doch so lobenswert. Und das war auch bestimmt lobenswert. Jesus hat nie gesagt, dass das nicht lobenswert gewesen ist. Aber es war eben nicht das Wichtige und Richtige, was nötig war. Und er hat gesagt, gib das weg, was dir das Liebste ist. Und er hat kurz überlegt, er kennt alle diese Geschichte, und hat sich umgedreht und ist gegangen. Jesus hat nicht den Standard runtergezogen, damit die guten Leute bleiben, sondern Jesus hat gesagt, das ist der Standard Gottes. Das ist die Tür, hier geht's durch und das wird Segen bringen. Weil das hat was auch mit Gehorsam zu tun, auch mit unserem Gehorsam zu tun.
habt ihr da Fragen irgendwie zu dem Gesagten? Ja? Ja, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und wir sind voll beschäftigt mit zu Jüngern machen. Und das Gehen ist für uns als Gemeinde, denke ich, im Moment noch ein unterbelichteter Bereich, wo wir beten und suchen, wie Gott uns da verwenden will. Aber ich denke, unsere Art von Evangelisation läuft so, dass die Leute, die zur Gemeinde gehören, an der Stelle, wo sie arbeiten oder wo sie leben, sich eben doch unterscheiden von den Leuten, die nicht gläubig sind. Und das bringt Fragen auf und das gibt ein Zeugnis auf Arbeit und das ist unser Weg von dieser Art von Evangelisation. Na? Bitte? Also wir haben keinerlei Aktivitäten und haben da auch keine Freiheit mehr dazu, was man jetzt so im klassischen Stil kennt, auf die Straße gehen oder mit Traktaten oder zu Evangelisationen einladen. Also zumindest wir haben derartig Führung Gottes erlebt, dass das nie auf dem Plan war. Wir haben das mal versucht vor vielen Jahren, das ist einfach nur gescheitert, da kommt nichts dabei raus. So ehrlich kann man sein. Also ich halte auch nichts von diesen tröstenden Worten. Man weiß ja nicht, was der Herr im Verborgenen getan hat. Also das war einfach nur nichts. Also wenn, dann ist es bis heute verborgen. Das ist. Also ich denke, dass in einer Gruppe oder einer Gemeinde bestimmte Dinge erreicht werden müssen, bis die Phase kommt, hinzugehen, so wie wir das bisher verstehen. Aber das ist so ein Argument, wo du einen Finger auf der Brust hast und du kannst da nicht weg. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Na? Ja? Ja. Also wer war der Nächste? Du. Ja.
Also mir ist es einfach über das Glauben worden, ihr seid eigentlich viel evangelistischer als irgendeine Antwort, womit ich ihn kennengelernt habe. Ich würde wirklich wundern, dass wir eigentlich...
Das ist wirklich... Das mit dem Internet ist schon fast beängstigend. Das muss ich gestehen. Weil... Aber wir haben einen lieben Bruder in der Gemeinde, der ist eben da technisch begabt auf dem Gebiet und so auch visionär, der denkt weit voraus. Und vor Jahren, wo das mit der Website anfing, hat er gesagt, wir brauchen eine Website und wir können da Sachen raufstellen. Ich sage, na, wenn du denkst, mach nochmal. Wenn dir das so viel Spaß macht und wenn das dann irgendjemand vielleicht mal hört. Also das ist wirklich, es ist für uns... erstaunlich und ich denke, es grenzt an ein Wunder, dass Gott das mit der Website so gebraucht. Also das hätten wir nie für möglich gehalten. Und es ist auch irgendwie eine wunderbare Möglichkeit eben. Also ich finde es erstaunlich. Und ja, preis den Herrn. Also habe ich selber nicht so gesehen am Anfang. Ich habe da eher gesagt, ja, das ist ein Riesenaufwand und da muss ja schon irgendwie was zu lesen sein, was Sinn macht. Und dann saß ich da über den Texten und dann dachte ich, wer liest denn das überhaupt? Und wollen wir das nicht lieber sein lassen? Und jetzt ist das schon irgendwie stark. Also unser lieber Bruder spricht jetzt davon, wie man Gottesdienste live übertragen kann und solchen Geschichten. Aber das ist technisch alles nicht so einfach. Man muss aufpassen, nicht bei solchen Sachen dann die Hauptrichtung aus den Augen zu verlieren. Ne? Kannst du auch in technische Sachen verstricken. Mal gucken, wann das dran ist. Ja?
Ich habe eine Frage, also wenn jetzt jemand in die Gemeinde kommt, der ist, sag mal, als junger Mensch in der Gemeinde getauft worden, was macht er das so? Also wenn man das gemacht hat, jetzt kommt und sagt, ich möchte eigentlich dieses Weg. Was machen wir da mit diesem Weg?
Ja, also für die Aufnahme, die Frage war, dass jemand mal getauft worden ist als junger Mensch und dann irgendwann später zu unserer Gruppe dazukommt.
Genau. Na? Das war eigentlich, ich habe es nur getan, um zu tun, aber
ja.
Ich habe eigentlich nicht gewusst, warum es wirklich geht. Was macht man? Mhm. Weil ich habe erlebt, dass ich möchte eigentlich immer getauft werden, weil jetzt weiß ich,
worum es überhaupt geht, ne?
Ja.
Also, es gibt dafür nicht Formeln, über die man das alles errechnet hat. In jeder so einer Situation beten wir auch in Fragen, Heiliger Geist, was ist hier richtig, was willst du hier? Also das ist immer im Umgang mit Menschen das erste Ding, dass auch eine Leitung betet und fragt, Herr, was gefällt dir hier? Ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand eine Taufe mitgemacht hat, weil das halt dran war oder weil in der damaligen Gemeinde der Tauftermin feststand oder weil die Oma dann das Moped versprochen hat, was weiß ich. Dass wir dann sagen, selbst wenn das eine Taufe mit Untertauchen gewesen ist, dass wir dann sagen, also wir müssen dich mal richtig taufen, in dem Sinne, wie es die Schrift sagt, dass dein alter Mensch begraben wird und ein neuer Mensch da rauskommt. Das kann schon sein. Wieder anderen Leuten haben wir gesagt, das war eine richtige Taufe und du hattest das Verständnis, dass es da um die Dinge geht, die in der Schrift sind und die Taufe erkennst du jetzt an und das ist richtig, wenn die mit Untertauchen war und wenn da schon ein klares Bekenntnis war. Also wir lehnen nicht kategorisch jede Taufe ab, die da mal irgendwann vorher war. Aber es muss schon sichergestellt sein, dass die Person in dem Moment gelehrt war und wusste, worum es da geht. Aber oftmals ist es ja nur die religiöse Handlung, die Lüge auch der Kirche, das als Sakrament zu verkaufen, was nur von ordinierten oder eingesetzten Personen getan werden darf. Das ist alles nicht Schrift. Jeder Mensch, der den Herrn liebt und Jesus nachfolgt, ein Kind Gottes ist und jemand anders das Evangelium predigt und die Person sagt, ich will Jesus in mein Leben annehmen, ich will umkehren, ich tue Buße, der kann den dann taufen. Dazu braucht es nicht ordinierte Amtspersonen und das ist Jünger machen. Und wir halten auch nicht viel davon, dass zwischen der echten Bekehrung oder Wiedergeburt und der Taufe große Zeiträume liegen. Also dass dann wochenlange Taufkurse laufen oder so. Also das sollte zeitnah geschehen. Wenn jemand richtig von Neuem geboren ist, dann geht's ins Wasser. Das Risiko, dass Leute trotz all der Lehre, trotz diesen Schritten sich wieder abwenden vom Herrn oder andere Richtungen einschlagen, haben wir immer. Weil ich das irgendwo, ich glaube in der Ukraine war das, da hat eine Gemeinde die Leute gar nicht mehr getauft, weil so viele sind da wieder abgefallen vom Glauben. Und da warteten die wohl ein oder zwei Jahre sogar, bis dann Leute, die schon die ganze Zeit in der Gemeinde waren, endlich mal getauft wurden. Also das finde ich nicht gut. Das sehen wir auch an dem Beispiel mit dem Kämmerer. Jemand erkennt, Jesus ist der Herr, kehrt um, tut Buße, entscheidet, dass er jetzt leben will und Jesus gefallen will. Und dann werden grundsätzliche Dinge erklärt, die sind einfach zu verstehen im Römer 6 und dann wird gehandelt. Also wir lassen da von der Entscheidung der Leute bis zu dem Tauftermin höchstens ein paar Wochen, aber nicht riesige Zeiträume. Ja?
Wenn ich das richtig verstanden habe, so werden diese Aufnahmen in der Gemeinde auch teilweise vom Alter abhängig gemacht. Beispielsweise der Aufnahme in Lutz, ungefähr 20.
Das betraf jetzt unsere Jugend. Na, Gemeindeaufnahme ist ab Volljährigkeit, na, auch wenn so Familien, ja, wenn Familien kommen und da sind so Kinder, so 16, 17, 18 da, also die behandeln wir dann schon so als eigenständige Menschen, sag mal. Was jünger ist, so 16 abwärts, das sind noch Kinder, die sind erstmal mit da und in den Kindergruppen. Aber sonst Gemeindeaufnahme von außen, Volljährigkeit. Was vorhin die Rede war, da ging es um unsere Jugend, was ja auch viele unserer eigenen Kinder betrifft, aber da kommen auch Jugendliche von außen dazu. Und da haben wir mal gesagt, wir wollen nicht, dass so Berufsjugendliche entstehen, also die mit 30 immer noch Jugendliche sind. Wir halten was davon, dann irgendwann erwachsen zu werden und haben gesagt, so bis 2021, dann geht das in eine Hausgruppe und dann werden wir erwachsen. Und unser Jugendleiter begrüßten das sehr und meinten, wir wollen eine Jugend haben und nicht so latente Vorruheständler. Also darauf bezog sich das, dass wir dann gesagt haben, die Leute sind ja in der Gemeinde, in unserer Jugend, Jobs oder Abige, und der Übergang in so eine Jobsgruppe von Erwachsenen soll irgendwo um die 20 sein, spätestens. Ja? Ja, das war vor ein paar Monaten mal so eine Herausforderung für uns, darüber nachzudenken. Ja, die Frage war, wie wir dazu stehen, wenn ein Teenager sich bekehrt, von neuem geboren wird, wie das dann ist mit der Wassertaufe, in welchem Alter oder ab wann wir das machen. Also es ist auch wieder, grundsätzlich haben wir da einen Austausch, beten über solche Dinge und versuchen zu hören, was gefällt jetzt hier dem Heiligen Geist. Also wir hatten ein Beispiel, wo wir ein 14-jähriges Mädchen nicht getauft haben, weil wir übereinstimmender Meinung waren, ist irgendwie zu zeitig, passt nicht. Wir haben parallel in dieser Zeit einen Junge getauft, der auch 14 oder 15 war. Also das ist so das Alter, wo wir sagen, dort fängt es an, wo jemand so eine Taufe versteht und auch ernst nimmt entsprechend. Ich will aber nicht sagen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Es kann durchaus sein, dass jemand 12-Jähriges, was Glauben betrifft, schon so reif oder klar ist, dass da mit 12 eine Taufe kommen kann. Und wieder bei einem 15-Jährigen ist das überhaupt nicht klar. Also muss man wirklich gucken. Wir haben ja auch mit den Leuten gesprochen und irgendwie wird das dann klar. Der Heilige Geist baut ja unsere Gemeinde. Und all die Dinge, die wir da nicht wissen, immer erste Frage, Herr, was ist jetzt hier? Herr, was ist da? Herr, was ist hier? Aber viel weiter runter im Alter als so 13, 14 würde ich nicht gehen. Also wir, das wird Otto Jan noch bringen in dem Workshop, wir leiten die Kinder viel eher an, ihr Leben Jesus zu geben. Und wir leiten die Kinder auch eher an, in Sprachen zu beten. Also das ist so Jan sein Spezialgebiet. Deshalb fehlt er immer im Gottesdienst. Also immer mit den Kindern. Noch jemand eine Frage? Ja?
Ja, ich habe eine Frage. Woher weiß ich denn, dass jemand im Heiligen Geist getauft ist, wenn er nicht in Sprachen betet?
Ja, also die Frage, woher weiß ich, ob jemand im Heiligen Geist getauft ist, dann nicht in Sprachen betet? Also wir erfahren das, indem wir die Leute fragen, hast du eine Taufe im Heiligen Geist erlebt? Also das ist ein Erlebnis, wo man, wenn man das erlebt hat, weiß, dass man das erlebt hat. Wenn die Person dann antwortet, ja, also da war mal so ein Gefühl, aber ich weiß auch nicht, dann würden wir sagen, wir gehen auf Nummer sicher und wir beten nochmal, dass das jetzt... Weil wenn er doch vorher schon da war, kann er nicht schaden. Und dann wäre ja der hilfreiche Durchbruch, dann in anderen Sprachen zu beten. Also wir fragen danach. Wenn eine Person die Taufe im Heiligen Geist nicht erlebt hat, und wir haben das erlebt, Leute aus kirchlichen Hintergründen sind derartig christlich trainiert, dass die irgendwie über Jahre lang in einer Art Christsein leben, ohne Heiligen Geist. Die können das. Das ist enorm anstrengend und das erkennt man immer daran, dass solche Leute massiv unter schlechtem Gewissen leiden und dass solche Leute ganz, ganz große Mühe haben mit Lesen im Wort Gottes. Weil ohne Heiligen Geist ist es einfach nur anstrengend und man versteht eigentlich nichts. Und also für solche Leute ist es enorm befreiend, darüber Lehre hören. Und also wir hatten da so viele gute Erlebnisse schon, wo Leute dann endlich anfingen, Sprachen zu beten und sagten, seit 15 Jahren, seit 20 Jahren quäle ich mich damit. Und ich habe immer wieder gedacht und dann habe ich das gelesen und dann habe ich das gehört und dann habe ich den gefragt und ich wusste dann gar nicht mehr. Aber irgendwie hatte ich doch Sehnsucht. Und jetzt endlich, jetzt bin ich da durch. Also wir haben da eine Menge von wunderbaren Zeugnissen zu diesem Gebiet. Und also in diesen Dingen erlebt man auch, dass das Wort lebendig ist und dass es einfach die Kraft hat, Lügen zu offenbaren und auch zu vertreiben. Und Leute, die kommen, sind suchen danach und finden eben dann auch. Und das ist einfach wunderbar. Also oftmals stehen wir da daneben und sind einfach nur begeistert, wie Gott das dann macht. Und im Sprachenbeten, also das würde ich empfehlen, ganz bodenständig, ganz einfach zu handhaben. Also da sind wir ja alle so ein bisschen aus der charismatischen Ecke, haben wir auch so eine kleine religiöse Spritze irgendwie mal bekommen. Also bei dem Ding, dann wird es immer ganz, ne? Und das ist etwas sehr Einfaches und Bodenständiges. Deshalb können Kinder das auch viel leichter, weil die haben nicht die tausend Argumente im Hinterkopf. Ist das jetzt gefährlich? Kommt das jetzt vom Teufel? Ne? Und deshalb ganz, ganz einfach. Wir erklären, wie es da, was es damit auf sich hat, dass der Heilige Geist das gerne gibt. Es gibt in der Apostelgeschichte mehrere Passagen, wo alle, die den Heiligen Geist empfingen, in Sprachen beteten. Und dann beten wir zusammen ganz kurz, dass der Heilige Geist jetzt kommt, oder lassen die Leute das selber beten und darum bitten. Und dann sagen wir, jetzt zählen wir bis drei und bei drei fängst du an. Bitte lass es ganz einfach und bodenständig. Da ist nicht irgendwie plötzlich weißer Rauch im Zimmer und... Ne? Das ist ganz einfach. Und dann sind wir ja dabei. Und wir beten auch los in Sprachen und dann zählen wir 1, 2, 3, dann beten wir los und der andere sagt nichts. Halt, zurück. Du wolltest doch jetzt deinen Mund aufmachen. Also ich kann mich an ein konkretes Zeugnis erinnern von einer Person bei uns, die sagte, ich habe über Jahre nicht in Sprachen gebetet, weil mir jahrelang niemand gesagt hat, dass ich meinen Mund aufmachen muss. Ja. Und der Heilige Geist kommt nicht mit einem Brecheisen und zwingt uns dazu irgendwas. Wenn ich meinen Mund zulasse, bleibt er zu. Also das ganz, ganz einfach, ganz bodenständig. Und dann nehmen wir da ein paar Anläufe und dann geht das. Und dann ist die Freude groß. Und dann in der Verwandtschaft, die alle möglichen Bücher besitzt, die dagegen sind, dann ist die Freude dort noch größer.
Ich würde euch an dieser Stelle gern mal noch etwas mitteilen, was ich erfahren habe und euch auf einen Zusammenhang hinweisen. Es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen Punkt 1 und Punkt 4. Und ich habe oftmals gemerkt, dass das ist nämlich oftmals, warum Leute nicht in Sprachen beten können. Das hängt auch mit dem Punkt 1 zusammen. Nämlich, dass mein Ich nicht gestorben ist. Heißt, ich gebe die Kontrolle nicht aus der Hand. Und das macht mir beim Punkt 4, ist unmöglich. Wenn ich die Kontrolle in der Hand halten will, dann werde ich meinen Verstand nicht aus und werde hier eine Barriere haben und nicht zum Sprachengebet durchbrechen. Weil hier ist mein Verstand Nummer 2. Und ich rede Sprache Gottes. Und ich denke die Gedanken Gottes und bin offen für die Gedanken Gottes und nicht für meine Gedanken. Und das hängt damit zusammen, wenn wir nicht begriffen haben, was es heißt, wirklich selbst gestorben zu sein. Mein Ich ist gestorben und ich bin die Nummer 2. Ich bin nicht mehr die Nummer 1. Damit ist auch mein Verstand, meine Klugheit, meine Fähigkeiten. Es ist alles Nummer 2, alles, was du hernehmen kannst, ist Nummer 2, wenn du hier durch bist. Und für die Leute, die wirklich hier durch sind, die sagen, aber jetzt, Wassertaufe, jetzt, Geistestaufe, los, erklär mir das, wie, das will ich auch haben. Das sind die Leute, die wirklich, da ist das vom Himmel her geborene Bedürfnis nach den Dingen vorhanden. Das ist normal und organisch, nicht dieses ständige Gezerr und Gezieh und warum denn das und das will ich nicht und da blamier ich mich und da ist irgendetwas da, was noch richtig vom alten Natur und vom alten Menschen ist. Wenn wirklich der neue himmlische Mensch geboren ist, hat er ein Bedürfnis nach der himmlischen Milch, nach der himmlischen Speise und nach den Dingen, die vom Reich Gottes kommen. Das ist normal.
Ja. Also, vielleicht müsste man hier noch die Frage wiederholen. Also es geht um Leute, die zur Gemeinde kommen aus anderen freien Gemeinden und die sagen, wir sind von neuem geboren, wir sind getauft, wir haben den Heiligen Geist, beten auch in Sprachen und trotzdem kommen sie nicht zurecht mit euch oder mit dem, was ihr tut. Oder ja. Ja. Also man müsste hier noch anfügen, was eben auch Schwerpunkt ist, was ist ein Jünger? Und das lernen wir auch, und das ist aber auch Bestandteil unserer Lehren in den Gottesdiensten, weil und auch in den Jüngerschaftsgruppen dann. Also das Verständnis, was ist ein Jünger, das beinhaltet auch, dass das Wort Gottes den Platz einnimmt, den es haben muss. Dass es die unumstößliche und offenbarte Wahrheit ist, nach der wir leben und die funktioniert. Dass die Schrift umfassend ist und zu allen Themen eine Aussage hat und dass wir am besten Jesus folgen können, wenn wir die Dinge so tun, wie sie im Wort stehen. Also ich denke, das ist dann der Knackpunkt, weil, wie gesagt, in diesen Dingen, wenn wir das haben, dann sind wir ja am Start. Dann geht es ja los, dass wir leben, wie Jünger leben. Und das haben wir dann auch in den Hausgruppen, dass dann allerlei Probleme zu bewältigen sind und dass da auch noch Sichtweisen auftauchen, die Korrektur brauchen. Aber wenn vorher entschieden worden ist, wir sind hier, um den Herrn zu gefallen und der Herr baut uns ein in seinem heiligen Tempel und damit geht es jetzt um sein Werk und um sein Ding, dann ist das alles lösbar. Dann ist das alles machbar. Dann kann man auch Konflikte oder andere Sichtweisen, komische Dinge, das lässt sich dann klären. Man kann dann trotzdem zusammengehen. Und Heiliger Geist offenbart, wo Dinge verkehrt sind, Menschen kehren um. Und das ist dann das Miteinanderleben, das Miteinandergehen. Na? Aber ich weiß, dass auch das vielerorts eine sehr seichte Lehre gelehrt wird, weil eben nicht der Hauptfokus darauf liegt, gefällt unsere Veranstaltung dem Herrn? Ist das hier alles so, damit er kommt? Sondern der Fokus ist, gefällt es den Gästen? Ist das hier alles ansprechend? Stimmt der Farbe vom Teppich mit den Gardinen überein? Ist die Musik gut? Die PowerPoint-Präsentation etc.? Und wenn das der Fokus wird, und wenn das das Hauptziel einer Leitung ist, dann bleiben diese Aspekte auf der Strecke. Gemeindebau bedeutet ein fortwährendes Umgehen mit Konflikten. Also ich stelle das zunehmend fest, dass von unserer Gemeinde ist ein Bild entstanden, als ob wir in Zwickau alle zwei goldene Flügel hinten drauf haben und nur noch glücklich durch die Gegend schweben. Und das ist absolut nicht der Fall. Und ich glaube, bis Jesus kommt, ist das hier nicht erreichbar. Also es ist ein fortwährendes Umgehen mit Konflikten. Aber wenn wir alle wirklich dem Herrn folgen wollen, dann lässt sich das lösen, ohne dass wir uns trennen müssen oder dass Dinge auseinanderbrechen. Aber dass wir da fortwährend in Prozessen sind, die auch mal wehtun und die auch mal schmerzen, dass wir ständig trainiert werden, einander zu vergeben, einander zu ertragen, das wird so lange gehen, bis Jesus kommt. Ja. Und trotz all diesen Lehren, wo wir da versuchen, Grundlagen zu legen, es ist kein Garantieschein dafür, dass dann alle Leute 100% klar bleiben und Jesus folgen werden. Also auch bei uns wenden sich doch Leute ab, die viele Jahre dabei waren, viele, viele Lehren gehört haben, viele, viele Gottesdienste erlebt haben, wo man Entscheidungen treffen konnte, wo man innerlich mitgehen konnte, wo Zeiten waren, wo der Heilige Geist ein tiefes Wagen in den Herzen getan hat und haben das viele, viele Male verpasst. Also ich glaube, irgendwie gehört das dazu. Und wenn ich die Briefe studiere von Paulus, kann ich sehen, was auch in den Gemeinden abging und was es da für Dinge zu klären gab. Also das war für mich persönlich ein Lernprozess und enorm wichtig zu überleben. Das Ziel, wir sind dann irgendwie eine gute Gemeinde, wenn keine Probleme mehr da sind. Das ist nicht das Ziel, was der Herr uns gibt. Weil das ist unerreichbar. Solange wir hier als Menschen leben miteinander, werden wir mit Problemen umgehen. Das dachte ich lange Zeit, das hat mich sehr niedergedrückt und enorm angestrengt. Aber das ist nicht die richtige Ausrichtung. Wir werden fortwährend auch mit Konflikten zu tun haben, weil das Reich Gottes und das Reich Satans sind in einem Konflikt miteinander, sind in diesem totalen Krieg. Zwischen den Reichen gibt es nichts, was vereinbar miteinander wäre. Und dieser Konflikt zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich Gottes, der trifft in der Gemeinde aufeinander. Und dessen müssen wir uns klar sein. Also Gemeinde bauen bedeutet auch, sich inmitten dieses geistlichen Krieges zu bewegen. Der Teufel ist nicht jemand, der sagt, ja gut, wenn ihr jetzt die Leute schon so toll gelehrt habt, na dann war es das für mich. Das ist echt nicht der Fall. Der Konflikt zwischen diesen beiden Reichen trifft sich in der Gemeinde. Und die Gemeinde muss sich damit auseinandersetzen, muss wissen, da gibt es noch was, was wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Und da tobt eine Schlacht rund um die Uhr. Und rund um die Uhr sind Dämonen auf dem Plan, um üble Gedanken zu sehen, Misstrauen, böse Dinge. Beziehungen in der Gemeinde stehen 24 Stunden am Tag unter Beschuss. Aber wir sehen das so aus der Schrift, dass wir das so tun sollen. Und deshalb tun wir das so. Und wir erleben aber auch, dass es da Leute gibt, die nach kurzer Zeit oder selbst nach 10, 15 Jahren andere Ideen haben oder Dinge nie wirklich verinnerlicht haben, bis dahin, dass auch Leute gehen und sich abwenden, uns verachten, schlimme Dinge vorwerfen. Und da haben wir auch Zeiten, wo wir da ratlos da sitzen und nicht wissen, was jetzt ist und wo uns da die Tränen kommen. Also das ist im Paket. Gemeindebau. Ja. Also dadurch, dass wir halt am Ort sind und irgendwie da auch bekannt sind und durch das persönliche Zeugnis der Leute, die zu uns gehören. Wobei das der kleine Teil ist. Also der hauptsächliche Teil kommt zu unserer Gemeinde aus dem Bereich, wie ich es mal hier mit dem Vers versucht habe, deutlich zu machen, die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Also das ist so der Hauptpart, hängt aber damit zusammen, dass Gott das irgendwie mit uns von Anfang an vorhatte. Also wir hatten ganz am Anfang mal eine zentrale Schriftstelle, Jesaja 58, Vers 12. Und das ist so im Kern unserer Gemeindeberufung. Und die spricht, da steht, und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Das ist ganz konkret der zentrale Vers für unsere Gemeinde. Und Wiederherstellen von etwas bedeutet, da ist mal was gewesen, was jetzt kaputt ist. Und das ist konkret unser Weg. Na? Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis wir das auch so erkannt haben aus dem Vers und auch so für uns annehmen konnten. Und wenn dann Leute auch zu uns kommen wollen, dann schicken wir die nicht mal weg nach dem Motto, du hast da deine Gemeinde und da bleib. Na? Weil ja auch die religiöse Landschaft sich doch verändert, rasend schnell hin zum Negativen. Das ist ja auch ein Prozess, der stattfindet.